SRF 1.
.30 Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Klare Anweisung des Bundes: Nach dem tödlichen Unfall eines Zugbegleiters muss die SBB die Mängel beim Einklemmschutz beheben. Grossbrände in Brasiliens Amazonaswäldern. Über das Ausmaß wird gestritten. Präsident Bolsonaro kommt unter Druck. Dann in den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. Nein, nicht Wilhelm Buschs Maikäfer, sondern der Stinkkäfer. Die ganze Geschichte später bei uns. Und im Tagesgespräch um 1 ein weiblicher Blick auf einen urmännlichen Sport. Zum Auftakt des eidgenössischen Schwing- und Elplerfests reden wir mit der vierfachen Schwingerkönigin Sonja Kählin. Im Studio heute Brigitte Kramer. Schön, haben Sie eingeschaltet. Die SBB muss bei knapp 500 Wagen den Einklemmschutz an den Türen ersetzen. Das hat das Bundesamt für Verkehr entschieden. Dies, nachdem ein SBB-Zugbegleiter Anfangsmonat wegen einer defekten Türsteuerung tödlich verunglückt ist. Das Bundesamt reagiert auf einen Zwischenbericht, welchen die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST vorgestern veröffentlicht hat. Oliver Washington berichtet.
Die Sicherheit hat höchste Priorität, das verkündete gestern Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga. Gemäß dieser Vorgabe hat das Bundesamt für Verkehr nun entschieden. Erstens muss sich der Lokführer auf die Angaben in der Lok verlassen können. So kam es vor, dass das rote Lämpchen in der Lok erloschen war, obwohl gar nicht alle Türen geschlossen waren. Das gehe natürlich nicht, hält das BAV fest und verlangt deshalb von der SBB, das System so anzupassen, dass es dem Lokführer den korrekten Zustand der Türen anzeige. Zweitens verlangt das BAV, dass die SBB den Einklemmschutz bei allen Türen der betroffenen Einheitswagen 4 ersetzt. Mit den beiden Vorgaben folgt das BAV den Empfehlungen der Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST. Doch damit nicht genug. Das BAV geht noch weiter. Nach dem Unfall untersuchte die SBB von sich aus die betroffenen Einheitswagen 4 und stellte mehr als 300 Mängel fest. Deshalb hält BAV-Sprecher Michael Müller fest:
Die Menge der Fehler hat uns erstaunt, hat uns ein bisschen nachdenklich gestimmt. Und darum möchten wir, dass die SBB von einer externen Firma sich überprüfen lässt, dass die ganzen Unterhaltsprozesse angeschaut werden und dass geschaut wird, ob wirklich Personal diese Unterhaltsarbeiten vornimmt, das dafür ausgebildet ist.
Das BAV hat also Zweifel, ob die SBB das richtige Personal, die richtigen Prozesse und Strukturen hat, damit das Rollmaterial auch wirklich sicher fahren kann. Heute Nachmittag nimmt die SBB selber dazu Stellung.
Nun zu Corinna Heinzmann und weiteren Meldungen in der Übersicht.
Die Schweiz soll ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 stärker reduzieren als bisher festgelegt. Der Bundesrat hat bereits im Juni einer entsprechenden Anpassung der Klimaziele im Grundsatz zugestimmt, ohne allerdings darüber zu informieren. Bundesratssprecher André Simonazzi bestätigte eine entsprechende Meldung der Tamedia-Zeitungen. Konkret steht eine CO2-neutrale Schweiz bis 2050 zur Diskussion. Nach bisherigen Plänen war bis zu diesem Zeitpunkt eine Senkung der CO2-Emissionen um maximal 85% vorgesehen. Auslöser für die Anpassung sind laut Simonazzi neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Der Bundesrat werde das neue Klimaziel demnächst kommunizieren. Die Schweizer Bevölkerung hat letztes Jahr mehr Geld für Wetten und Lotterien ausgegeben. Im Schnitt gaben die Schweizer fast 340 Franken für Wetten aus. Das sind 4 Franken mehr pro Person als noch im Vorjahr, schreibt der Bund. Am beliebtesten waren nach wie vor die beiden Zahlenlottos Swiss Lotto und Euro Millions. An Beliebtheit gewonnen haben die Sportwetten. Die Spielveranstalter Swisslos und Lotterie Romande schütteten letztes Jahr fast 590 Millionen Franken an die kantonalen Lotterie- und Sportfonds und an begünstigte Sportverbände aus. Im Kanton Watt ist erneut ein Geldtransporter überfallen und ausgeraubt worden. Der Überfall ereignete sich auf der Autobahn 1 bei der Ausfahrt La Sarat um 3 Uhr morgens, wie die Wattländer Kantonspolizei mitteilt. Die Täter blockierten mit mehreren Fahrzeugen den Geldtransporter. Sie bedrohten die Sicherheitsleute gemäß Polizei mit Kalaschnikow-Gewehren. Kurze Zeit später zündeten sie den Geldtransporter und weitere Fahrzeuge an und flüchteten mit anderen Autos, wie die Waadtländer Kantonspolizei weiter mitteilt. Über die Höhe einer allfälligen Beute liegen bislang keine Informationen vor. Bereits im Juni war es in der Waadt zu einem ähnlichen Überfall gekommen. Im Wallis, südlich von Siders, hat sich heute Morgen ein Erdbeben der Stärke 3 ereignet. Laut dem Erdbebendienst der ETH Zürich ist ein Beben dieser Stärke spürbar, Schäden seien aber nicht zu erwarten. Das Beben ereignete sich um 20 vor 11. Zum Wetter. Heute und morgen ist es im Norden nach der Hochnebelauflösung ziemlich sonnig. Über den Alpen bilden sich Quellwolken und es sind lokal Regengüsse möglich. Die Höchstwerte liegen heute bei 24 Grad und morgen bei 27 Grad. Im Süden zeigt sich die Sonne nur zeitweise und ab und zu gibt es lokale Schauer. Die Höchstwerte liegen im Süden bei 27 Grad.
12.36 Uhr. Die Bilder sind dramatisch. Riesige Rauchwolken wabern über Teilen des Amazonasgebiets und verdunkeln ganze Städte. Bäume brennen. In Brasiliens Amazonasgebiet wüten verheerende Waldbrände. Das sorgt auch politisch für Zündstoff. Nicht nur in Brasilien, sondern auch auf internationaler Ebene. Auslandredaktorin Melanie Pfändler.
Der diplomatische Streit um die Feuer in Brasilien ist ein Streit um Schuld, um Macht und um die Wahrheit. Und dieser Streit wird, wie so häufig mittlerweile, auf den sozialen Medien ausgetragen, auf Twitter.
«Unser Haus brennt, im wahrsten Sinne des Wortes.»
Das schrieb Emmanuel Macron, der Präsident Frankreichs, am Abend und erinnerte daran, dass der Amazonas 20% des weltweiten Sauerstoffs produziere.
«Dies ist eine internationale Krise. Mitglieder der G7, lasst uns in den nächsten Tagen über diesen Notstand sprechen.»
So Macron, der Gastgeber des G7-Gipfels ist, der morgen beginnt. Die Antwort aus Brasilien kam postwendend und ebenfalls auf Twitter.
«Dieser sensationslüsterne Tonfall trägt nichts dazu bei, das Problem zu lösen»,
schrieb Jair Bolsonaro, seit knapp 8 Monaten Präsident Brasiliens und in der internationalen Gemeinschaft sehr umstritten, nicht zuletzt wegen seiner Klimapolitik. Unter seiner Präsidentschaft haben die Rodungen im Amazonas massiv zugenommen. Das Budget für die Bekämpfung des Klimawandels hat seine Regierung fast komplett gestrichen.
«Die brasilianische Regierung ist offen für Dialog, wenn dieser auf objektiven Fakten und gegenseitigem Respekt basiert.»
Nur das mit den Fakten, das ist gar nicht so einfach. Dass es im Amazonas seit Anfang Jahr mehr als 70.000 Waldbrände gegeben hat, das stellt kaum jemand in Abrede. Fakt ist auch, dass solche Brände nicht unnatürlich sind, besonders in dieser Jahreszeit. Die Frage ist nur, wie außergewöhnlich das Ausmaß ist. So sind etwa viele der schockierenden Fotos, die zurzeit im Internet kursieren, gar nicht aktuell, sondern schon mehrere Jahre alt. Das Nationale Institut für Weltraumforschung Brasiliens veröffentlicht regelmäßig Berichte über die Waldbrände im Amazonas. Es schreibt, dass die Anzahl der Brände so hoch sei wie noch nie, seit man 2013 mit den Aufzeichnungen begonnen habe. Das Institut stützt sich dabei auf Satellitenbilder. Die NASA, die Raumfahrtbehörde der USA, verwendet dieselbe Methode, kommt aber zu einem anderen Resultat. Betrachte man den Durchschnittswert der letzten 15 Jahre, dann liege die aktuelle Anzahl der Brände ziemlich genau in diesem Bereich. Tatsache ist, dass alle Beteiligten versuchen, die Brände für sich zu nutzen. Präsident Jair Bolsonaro behauptet, dass die Brände höchstwahrscheinlich von Umweltschutzorganisationen gelegt worden seien. Diese wollten sich an ihm rächen, wegen der gekürzten Gelder. Emmanuel Macron wiederum kann sich auf dem internationalen Parkett als Klimaschützer inszenieren. Und die Umweltschutzorganisationen? Der WWF hat auf seiner Webseite eine Liste mit 5 Tipps veröffentlicht, wie man persönlich dazu beitragen könne, den Regenwald zu schützen. Tipp Nummer 5: Man könnte WWF-Mitglied werden. Während also alle versuchen, ihre Interessen durchzusetzen, brennt es in Brasilien weiter.
Melanie Pfändler. Betrüger haben von Kundenkonten der Smartphonebank Revolut innerhalb kürzester Zeit Zehntausende von Franken abgezweigt. Die meisten der Bestohlenen sind offenbar auf einen Phishing-Angriff von Hackern hereingefallen. Revolut ist ein Finanz-Startup aus Großbritannien, das in der Schweiz schätzungsweise 100.000 Kundinnen und Kunden hat. Tendenz schnell wachsend. Details jetzt von Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann.
Ein Revolut-Kunde hat den Fall diese Woche ins Rollen gebracht. Gegenüber dem Tagesanzeiger hat er erklärt, dass ihm über sein Konto beim Smartphone-Finanzdienstleister übers Wochenende 30.000 Franken geklaut worden seien. Wie viele Kunden hat der Mann bei Revolut eine Kreditkarte hinterlegt? Mit dieser kann er in Sekundenschnelle Geld auf sein Revolut-Konto laden und damit ohne Gebühren in vielen Ländern bezahlen. Die Betrüger haben es offensichtlich geschafft, in Tranchen 30.000 Franken von der Kreditkarte, die in diesem Fall von der UBS ausgestellt war, auf das Revolut-Konto des Kunden zu laden und von dort in ihre Taschen zu transferieren. In der Folge meldeten sich weitere Kunden, denen übers Wochenende Ähnliches widerfahren ist. Wie der Betrug möglich war, ist bisher unklar. Die Öffentlichkeit wird es wohl auch nie im Detail erfahren. Finanzdienstleister hatten sich in solchen Fällen konsequent bedeckt, auch um keine Nachahmer zu motivieren. Die UBS betont auf Anfrage von Radio SRF, ihr Sicherheitssystem habe funktioniert. Dieses habe den Betrug schließlich gestoppt. Trotzdem habe man sofort Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der Sicherheit ergriffen. Und auch Revolut will den Betrug selbst festgestellt haben. So heißt es, das eigene Sicherheitssystem habe ungewöhnliche Aktivitäten bei einer kleinen Anzahl von Konten festgestellt, nachdem ein paar Kunden, ohne es zu merken, einem Password-Phishing-Betrug aufgesessen seien. Revolut habe die Konten sofort gesperrt, die Kunden alarmiert. Kunden, die Geld verloren hätten, würden rasch und vollumfänglich entschädigt.
Ja, Klaus Ammann, dieser Betrugsfall wirft ein Schlaglicht auf solche Finanz-Start-ups. Da fragt man sich zum Beispiel, wie steht es eigentlich mit der Aufsicht über solche jungen, neuen Finanzdienstleister?
Ja, ich glaube nicht, dass die Aufsicht hier in erster Linie das Problem ist. Diese kontrolliert ja, wie die Regeln innerhalb einer Bank aufgestellt sind, wie sich die Bank an Gesetze hält oder auch wie gesund eine Bank ist. Hier geht es tatsächlich um etwas anderes voraussichtlich und nämlich um ein Sicherheitsproblem.
Wenn Sie sagen, ein Sicherheitsproblem, heißt das, man muss bei solchen Anbietern als Kundin oder als Kunde einfach ein gewisses Risiko hinnehmen?
Ich glaube auch das nicht grundsätzlich. Hier in diesem Fall ist es natürlich so, dass Revolut rasant gewachsen ist in den letzten Monaten. Da ist es schon möglich, dass es sich ein Leck aufgetan hat. So ist es zum Beispiel so, dass wer mit Revolut zahlt, nicht wie bei anderen Anbietern sich zusätzlich über das sogenannte 3D-Secure-System identifizieren muss bisher. Das wolle man demnächst einführen, heißt es nun bei Revolut. Aber grundsätzlich sind eben solche Betrugsfälle gang und gäbe, muss man fast sagen. Entscheidend hier ist wohl der Umgang mit den Kunden. Wer nämlich bei einer traditionellen Bank ein Problem hat, der telefoniert mit dem Kundenberater relativ schnell und dieser oder diese nimmt sich der Sache an, verspricht in der Regel, das Geld zurückzuerstatten. Hier bei Revolut hat das offenbar nicht geklappt. Man hat in erster Linie nur einen Chat, also einen digitalen Kundenberater zur Verfügung und dieser hat offenbar gewisse Kunden nicht sofort beruhigen können oder zufriedengestellt und diese haben dann die Medien eingeschaltet. Revolut hat unterdessen ja versprochen, allen das Geld zurückzuzahlen. Ich denke aber schon, dass das Unternehmen am Kundendienst arbeiten muss, wenn es weiter wachsen will.
Danke, Klaus Ammann von der SRF Wirtschaftsredaktion. Grüne Welle, grüner Sturm. Die Grünen sind zu Hoffnungsträgern geworden. Nein, das sind nicht etwa aktuelle Schlagzeilen zu den kommenden eidgenössischen Wahlen. Sie könnten es aber durchaus sein. Denn laut Umfragen in der Bevölkerung ist die Grüne Partei im Aufwind und könnte im Oktober Sitze gewinnen. Die eingangs zitierten Schlagzeilen stammen von 1987. Auch vor den damaligen Wahlen waren die Grünen im Hoch. Aus dem grünen Sturm wurde dann allerdings ein grüner Wind. Ist die Ausgangslage vergleichbar? Was ist heute gleich, was anders als 1987? Diese Fragen hat Andrea Jacki für uns geklärt.
Blicken wir zuerst zurück.
Ja, die Grünen kommen und schaut nichts, wenn man mal dort ein bisschen...
Aber es
wird
nicht
immer noch geschnellt und nichts gemacht, ja, bei den Alten, ja, wo jetzt sie sind.
Sagten diese beiden Zürcher, nachdem die Grünen das Kantonsparlament Zürich 1987 erobert hatten. Sie gewannen 18 zusätzliche Sitze. Die Bürger wollten mehr Umweltschutz, analysierte Anton Kilias von der CVP-Fraktion.
Ganz offensichtlich hat der Bürger auch den Eindruck gehabt, dass die bestehenden klassischen Parteien nach wie vor das Problem noch zu wenig akzentuiert und konkret im Einzelfall aufgenommen.
Für grünen Aufwind sorgten unter anderem zwei Katastrophen aus dem Vorjahr. So meldet der Schweizer Radio DRS.
In der Schweiz werden nach wie vor leicht erhöhte Radioaktivitätswerte festgestellt. Doch hat sich die Lage, wie durch umfangreiche Messungen festgestellt wurde, weitgehend stabilisiert. Die erhöhte Radioaktivität wird verursacht durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in der Ukraine.
7 Monate später die zweite Katastrophe in der Schweiz selber.
Die Stadt Basel und ihre Umgebung waren heute vom folgenschwersten Brand in der Geschichte der Basler Chemieindustrie betroffen.
Beim Brand einer Lagerhalle des damaligen Chemiekonzerns Sando traten mehr als 1000 Tonnen giftiger Chemikalien aus. Das verschmutzte Löschwasser floss direkt in den Rhein, viele Fische verendeten. Dieser Passant sah zu, wie Fischer mit Eimer voller toten Äschen zurückkamen.
Das war zum Brüllen. Ich finde es einfach eine Sauerei. Das ist auf die Hand in Ohnmacht, weil du kannst nicht machen.
10.000 Personen demonstrierten eine Woche später in Basel und skandierten mit Anspielung auf die ukrainische Reaktorkatastrophe Tschernobyl. Und viele wollten Taten sehen, eine neue Politik. In verschiedenen Kantons- und Stadtparlamenten legten die Grünen zu. Mit Blick auf die nationalen Wahlen im Herbst titelte der Tagesanzeiger am 7. April 1987:
«Die Grünen sind zu Hoffnungsträgern geworden.»
Der Blick fragte am 14. April:
«Zerzaust der grüne Sturm jetzt auch den Filz im Bundeshaus?»
Rudi Baumann, Mitglied der Berner Freien Liste, die zu den Grünen gehörte, warb im Schweizer Fernsehen um Stimmen.
«Liebe freie Leute, hat er manchmal das Gefühl, so kann es nicht mehr weitergehen. Die Schweizer Halle, Tschernobyl, Waldsterben, Bodenerosion, Bauernhofsterben, Trinkwassermisere und so weiter.»
Doch aus dem prognostizierten Sturm wurde dann doch nur ein normaler Wind. Zwar gewannen die Grünen im Oktober 1987 6 Sitze und hielten 9 Mandate im Nationalrat. Geträumt hatten sie von noch mehr. Politgeograf Michael Herrmann:
«Die Grünen haben weniger gewonnen, als man gedacht hat. Und insbesondere hat die SP damals noch mehr verloren, als die Grünen gewonnen haben. Und das hat das Ganze dann enorm relativiert. Und von dieser Hoffnungswahl ist dann nicht mehr allzu viel übrig geblieben nach den Wahlen im Oktober.»
Und jetzt 2019? Auch jetzt wieder sind grüne Themen aktuell. Auch jetzt können die Grünen auf erfolgreiche Wahlen in den Kantonen zurückblicken. Was aber, wenn die Bevölkerung plötzlich der Klimajugend und Greta überdrüssig ist? Nicht auszuschließen, meint Politgeograf Herrmann. Aber es gäbe Unterschiede zu 1987, die für die Grünen sprechen.
Diese Wahlen jetzt in den Kantonen waren sehr breit und es war eben sehr breit, auch ein Rutsch nach links feststellbar. Die SVP ist in einer Krise momentan, in einer Formkrise und das, dass sich das jetzt einfach in kürzester Zeit völlig ändern würde, das würde mich doch erstaunen. Aber trotzdem, es ist schon möglich, dass die Intensität, die wir im Frühjahr noch hatten, jetzt vielleicht schon nicht mehr ganz so groß ist.
Entscheidend wird unter anderem, ob die Grünen ihre potenzielle Wählerschaft mobilisieren können. Dann zeigt sich, mit wie viel Beaufort der grüne Wind dieses Mal weht.
Piraten treiben auf hoher See ihr Unwesen, auch heute noch. Schiffe überfallen und kapern kann sehr lukrativ sein. Bis vor wenigen Jahren waren es die Seepiraten am Horn von Afrika vor der Küste Somalias, die fortwährend für Schlagzeilen sorgten. Heute blüht die Piraterie in den Gewässern vor Westafrika. Denn Seeräuber suchen sich immer wieder jene Gebiete, wo die Voraussetzungen für ihr Geschäft gerade günstig sind. Fredrik Steiger berichtet.
Schon ein kurzer Blick auf die ständig aufdatierten Karten des Internationalen Marinebüros in London zeigen, wo das Problem liegt. Der Golf von Guinea, die westafrikanische Küste zwischen Kamerun und der Elfenbeinküste, ist derzeit das piraterieverseuchteste Gebiet der Welt. 72 Schiffe wurden 2018 dort gekapert, eine Verdreifachung binnen weniger Jahre. Das heisst, 90% aller Seeüberfälle fanden voriges Jahr hier statt. Bereits 30 Kaperungen gab es in den ersten Monaten des laufenden Jahres. Dazu kommt eine beträchtliche Dunkelziffer. Neu sei das Problem vor Westafrika nicht, sagt Potengal Mukundan, der Direktor des Internationalen Marinebüros.
The attacks in the Gulf of Guinea on the west coast of Africa have always been there, but we see a different trend.
Doch die Lage habe sich zugespitzt. Mehr Kaperungen, neuerdings oft auch auf hoher See, und mehr Geiselnahmen von Seeleuten. Denn das Erpressen von Lösegeldern ist die lukrativste Form der Seeräuberei.
The purpose of the boarding by pirates is to
Festgehalten werden die Geiseln oft im Niger-Delta, wo sich viele kriminelle Akteure und politische Banden tummeln und das von Nigeria bis heute nicht wirklich kontrolliert wird. Früher ging es den westafrikanischen Piraten vor allem um die Schiffe selber und deren Ladung, hauptsächlich Öl.
In the past, the serious incidents in the Gulf of Guinea were the hijacking of.
Das Verhökern von erbeuteten Schiffen und deren Fracht ist jedoch mit logistischen Umtrieben verbunden. Lösegelderpressungen sind einfacher und einträglicher. Piraten sind Opportunisten. Sie sind es auch in anderer Hinsicht. Die Piraterie blüht nämlich stets dort, wo sie kaum bekämpft wird. Früher lag der Brennpunkt an der Straße von Malakka zwischen Malaysia und Indonesien, bis die südostasiatischen Staaten hier ihre Küstenwachen aufrüsteten und sich untereinander koordinierten. Später, Anfang dieses Jahrhunderts, boten sich am Horn von Afrika ideale Voraussetzungen für Seeräuber. Das Bürgerkriegsland Somalia war gar nicht und der gegenüberliegende Jemen kaum imstande, ihrem Treiben Einhalt zu gebieten. Doch dann sandten mehr als ein Dutzend Staaten, vor allem europäische, Kriegsschiffe in die Region und bekämpften die Piraterie dort erfolgreich und tun das bis heute. Momentan bieten sich in Westafrika ideale Voraussetzungen. Ein Heer von Arbeitslosen, die gerne ins Pirateriegeschäft einsteigen, wenig Gegenwehr, da die meisten Küstenländer bestenfalls über Patrouillenboote verfügen, aber nicht über eine schlagkräftige Küstenwache oder gar eine Marine. Und wenig Risiko für die Täter, jemals strafrechtlich verfolgt zu werden. Kurz, das Recht wird nicht durchgesetzt. Die Piraten haben freien Raum, sagt Potengal Mukundan.
The main reason always with piracy is where there is a lack of strong.
Dringlich wäre auch, dass die Küstenländer besser kooperierten. Zwar bezweckt das Abkommen von Yaoundé von 2013 genau das, doch viel Wirkung hat es bisher nicht entfaltet. Und eine milliardenteure Großoperation von Fregatten aus Ländern von Europa bis China ist vor Westafrika nicht zu erwarten. Geostrategisch ist die Region schlicht zu wenig wichtig und es sind nicht die großen Welthandelsrouten, die hier durchführen. Eine Lösung ist also nicht in Sicht.
Sie hören Rendezvous 8:08. Braun gebrannt aus den Ferien zurückkehren, das ist momentan wieder das Ziel vieler Schweizerinnen und Schweizer. Gebräunte Haut gilt als attraktiv, bei uns zumindest. In vielen anderen Ländern ist das Gegenteil der Fall. Bleichungscremes sind im Trend. Es gilt, je heller die Haut, desto schöner. In Nigeria zum Beispiel.
You look more prettier, sexier, classy. You look catching in the eyes, you get me, right?
Du siehst schöner, sexier, stilvoller aus. Du wirst zum Blickfang für die Männer, sagt diese junge Nigerianerin. Rund 77% der nigerianischen Bevölkerung hellen ihre Haut laut der Weltgesundheitsorganisation auf. Ein Trend, der nicht ungefährlich ist, zeigt die Reportage von Anna Lehmann-Meyer aus Abuja.
Like this one. This pure white glow. It lightens very well.
Diese da, Pure White Glow. Diese Creme hält die Haut besonders gut auf, erklärt Eme Kanash. Oder diese da. Der winzige Shop, rund 2,5 auf 2,5 Meter, ist vollgestopft mit Lotionen. Be Light, Stay White, Rapid Clear. Die Namen der Produkte tönen alle ähnlich und versprechen dasselbe. Einen helleren Hautton in kürzester Zeit. Und das verkaufe sich gut, so der 32-jährige Verkäufer.
Like now, almost everybody want to be.
Heutzutage wollen fast alle eine hellere Haut. Und all diese kommen zu mir und fragen nach Bleichungscremen. Sich die Haut aufzuhellen ist in Nigeria ein weit verbreitetes und sozial akzeptiertes Phänomen. Auf jedem Markt, in jedem Supermarkt und selbst in Apotheken sind Bleichungscremes zu finden. In allen sozialen Schichten wird die Haut aufgehellt, Frauen ebenso wie Männer. Auch Verkäufer Nash.
Maybe the lightening ones, I use them only at night.
Die Bleichungscreme benutze ich nur über Nacht. Und wenn immer ich das Gefühl habe, nun bin ich etwas zu weiß, dann höre ich wieder auf. Als Mann muss ich mich ja nicht derart hell machen. Doch als Mann mag ja die Ladies am liebsten, wenn ihre Haut möglichst hell ist. Das sei attraktiv. Und so sieht es auch die Kundin, die sich hier im winzigen, stickigen Shop auf dem Markt in Abuja beraten lässt.
You look more prettier, sexier, classy.
Schöner, sexy, stilvoll. Die Männer sehen dich.
You look catching in the eyes, you get me, right?
Die 26-jährige Sophia Bennett kauft hier regelmäßig Bleichungslotionen. Auch wenn sie selbst nicht von Bleichen spricht. Sie hole damit ihren wahren Hautton hervor. Die Lotionen würden ihre Haut erstrahlen lassen. Und mit dem Argument, dem weißen Schönheitsideal nachzueifern, sei Erbe der Kolonialzeit. Damit kann Sophia Bennett gar nichts anfangen.
No, I'm not negating my Africanness. I'm not. I love myself the way I am.
Ich negiere meine Identität als Afrikanerin damit nicht. Es stimmt, dass wir wie die Weißen aussehen wollen. Aber das ist unsere eigene Wahrheit.
You can be white, you can be black, you can be red, you can be pink. It's just your decision.
Käuferinnen und Verkäufer wissen um das Risiko der Hellmacher. Doch sie seien vorsichtig. Und bis jetzt hätten sie noch keine Nebenwirkungen gehabt. Die Nebenwirkungen, die landen dann bei Dr. Isan Jibril.
How are you? Nice to meet you.
Die Dermatologin kriegt in ihrem Alltag im National Hospital von Abuja einiges zu sehen. Bleichungslotionen in Nigeria beinhalten oft äußerst gesundheitsschädliche Substanzen. Mit gravierenden Folgen.
Mercury is very notorious. It causes kidney failure.
Quecksilber ist besonders gefährlich, es kann zu Nierenversagen führen. Dann sind da aber auch die Steroide und das Hydrochinon. Osteoporose, Hautkrebs, Leberschäden können die Folge sein. Wir treffen diese Fälle dann auch nicht in der Klinik an, sondern auf dem Notfall. Für die junge Ärztin ist vor allem stoßend, dass diese Inhaltsstoffe in Nigeria zwar teilweise verboten sind, das Gesetz aber nicht durchgesetzt wird. Auch habe das Gesundheitsministerium noch nicht einmal eine Aufklärungskampagne geschaltet, obwohl das Bleichen und dessen Folgen derart verbreitet seien. Und selbst die nigerianische Dermatologenvereinigung sei gespalten, so Isan Jibril vom National Hospital in Abuja.
Some dermatologists believe that a lesser evil is better than the worst evil of them using these harmful creams.
Einige Dermatologen bieten darum sogenannt sicheres Bleichen an. Unter Aufsicht spritzen sie melaninhemmende Substanzen. Aber das Problem ist, dass diese Substanzen neu sind. Wir wissen nicht, was die Langzeiteffekte sind. Der Glaube ist weit verbreitet in Nigeria, dass die Chancen nicht nur auf dem Partnermarkt, sondern auch auf dem Jobmarkt steigen, je heller die Haut ist. Und solange das so bleibt, werden in Nigeria Frauen wie Männer aus allen sozialen Schichten weiterhin mit Cremchen, Pillen und Spritzen ihren Hautton selbst bestimmen. Koste es, was es wolle.
Anna Lemmenmeier. Kurz vor eins noch dies. Sie ist etwa so groß wie ein Fingernagel und ihr Rücken sieht aus wie ein mittelalterlicher Schild. Die marmorierte Baumwanze aus China, auch Stinkkäfer genannt. In der Schweiz hat sie sich in den letzten Jahren explosionsartig vermehrt und richtet in Obstplantagen und Gemüsegärten große Schäden an. Für Wanzengeplagte kommt jetzt aber die gute Nachricht. Seit einigen Wochen hat der Stinkkäfer bei uns einen natürlichen Feind. Und der könnte ihm bald schon den Garaus machen. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg.
Hin und her und rundherum kriecht es, fliegt es mit Gebrumm. Was Wilhelm Busch vor bald 160 Jahren über die Maikäfer schrieb, gilt heute für die marmorierten Baumwanzen. Überall findet man sie. Auf dem Birnbaum, auf den Tomaten, auf dem Balkon und im Winter sogar auf dem Büchergestell. Wenn Max und Moritz heute ihre Streiche spielten, sie würden auf die marmorierte Baumwanze zurückgreifen. Doch die Käfer, Kritze, Kratze, kommen schnell aus der Matratze. Ekelhaft. Zumal die auch noch stinken, wenn man drauf tritt. Doch nüchtern betrachtet handelt es sich einfach um eine weitere von uns Menschen verschleppte Tierart. Problematisch ist sie nur, weil sie sich hier im Westen bisher ungebremst vermehren konnte, denn sie hatte bisher keine natürlichen Gegenspieler. Und so konnte die Baumwanze aus China zuerst in Georgien einen Drittel der Haselnussernte vernichten, dann in den USA die Hälfte der Pfirsiche und in Norditalien die Hälfte der Birnen anstechen, sagt Tim Haie.
Auch hier in der Schweiz hatten wir dieses Jahr gerade im Gewächshaus an biologisch angebauten Peperoni-Kulturen sehr hohe Schäden im 5- bis 6-stelligen Bereich.
Hunderttausende von Franken mussten sich die Schweizer Gemüse- und Obstbauern also schon ans Bein streichen. Tim Haie ist der Experte für die marmorierte Baumwanze. Der Insektenkundler arbeitet am international tätigen Forschungsinstitut CABI in Delémont. Seit Jahren erforscht er die Ausbreitung der Baumwanze und untersucht im Labor mögliche natürliche Gegenspieler. Jetzt hat er einen davon, die Samurai-Wespe, zum ersten Mal auch nördlich der Alpen gefunden.
Das ist eine kleine Schlupfwespe, die vermutlich aus Asien eingeschleppt worden ist. Und das ist der Hauptgegenspieler der marmorierten Baumwanze. Und wir waren da sehr überrascht, dass wir die hier schon gefunden haben, vor allen Dingen in Zürich und Basel schon. Letztes Jahr hatten wir die ja im Tessin, aber wir hatten nicht erwartet, dass sie so schnell den Weg über die Alpen findet.
Die nur 2 mm kleine Schlupfwespe riecht die Eier der Wanzen. Sie setzt sich auf ein Ei nach dem anderen, sticht mit ihrem Legestachel hinein und legt ihre eigenen Eier in die Eier der Wanzen. Die Larven der Samurai-Wespe fressen dann die Eier der Wanze von innen her auf. Schon 2 Wochen später schlüpfen die Wespen und machen sich auf die Suche nach den nächsten Wanzeneiern. In China werden so mehr als die Hälfte aller Baumwanzeneier befallen. Können also bald auch die Schweizer Bauern und Hobbygärtnerinnen aufatmen?
Ich würde schon erwarten, dass es innerhalb von 2 bis 3 Jahren deutlichen Effekt hat. Momentan breitet sich die erstaunlich schnell aus, deshalb bin ich da auch einigermaßen optimistisch, dass das nicht allzu lange dauern wird.
Die außerordentlich starke Vermehrung der gefräßigen Baumwanzen findet also wohl bald ein Ende. Oder, um mit Wilhelm Busch zu sprechen, guckst du wohl, jetzt ist's vorbei mit der Käferkrabbelei.
Christian von Burg hat berichtet. Rendezvous gleich geht es bei uns über das Schwing- und Älplerfest, das heute in Zug beginnt. Die Ausgabe 2019 sprengt alle bisherigen Dimensionen. Wann ist der Zenit erreicht? Unter anderem darüber diskutieren wir mit der vierfachen Schwingerkönigin Sonja Kählin im Rendezvous-Tagesgespräch nach den Mittagsschlagzeilen jetzt mit Corinna Heinzmann.
Die SBB muss bei fast 500 Wagen die Türsteuerung ersetzen. Das hat das Bundesamt für Verkehr angeordnet. Hintergrund ist der tödliche Unfall eines SBB-Zugbegleiters, der in einer Zugtür eingeklemmt wurde. Laut einem Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle war ein technischer Defekt an der Tür die Ursache des Unfalls. Die Schweiz soll ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 stärker reduzieren als bisher festgelegt. Der Bundesrat habe dem schon im Juni zugestimmt, ohne aber darüber zu informieren, bestätigt der Bundesratssprecher. Konkret stehe eine CO2-neutrale Schweiz bis 2050 zur Diskussion, berichten die Tamedia-Zeitungen. Die Schweizer Bevölkerung hat letztes Jahr mehr Geld für Wetten und Lotterien ausgegeben. Im Schnitt gaben die Schweizer fast 340 Franken für Wetten aus. Das sind 4 Franken mehr pro Person als noch im Vorjahr, schreibt der Bund. Am beliebtesten waren nach wie vor die beiden Zahlenlottos Swiss Lotto und Euromillions.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.